ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Gratulation an den neuen Fußball-Europameister Spanien. Darüber wollen wir heute in SWR1 Leute reden mit dem EM-Gewinner von 1996, Markus Babbel. Hat sich Spanien, müssen wir wahrscheinlich gar nicht so in Frage stellen, verdient den Pott geholt im Finale über das Turnier hinweg?
Absolut, absolut gerechtfertigt, war mit Abstand die beste Mannschaft, die wirklich kontinuierlich vom ersten Spiel bis zum letzten immer die bessere Mannschaft war, bis auf eine kleine Ausnahme ab der 60. Minute gegen Deutschland, da hatten sie große Probleme, aber sonst wirklich großartigen Fußball gespielt und auch gestern verdient gewonnen.
Und das erste Mal, dass eine Mannschaft wirklich dann alle, was sind es, 7 Spiele bei einer EM gewonnen hat, war mir gar nicht so klar, ich dachte, das hätte es vorher schon mal gegeben, aber das unterstreicht das ja auch nochmal.
Ja, das zeigt den Ansatz, den sie eben auch haben. Sie wollen nach vorne spielen, sie wollen Torschancen kreieren, Tore machen und deswegen waren die ja auch so hoch attraktiv anzuschauen, ja, weil es war kein langweiliges Spiel mit dabei. Und das Selbstbewusstsein, das sie eben auch ausgestrahlt haben, war nicht gespielt, sondern das war wirklich so in ihnen drinnen. Und deswegen haben sie das eben auch hochverdient eben auch gewonnen.
Und dieser Offensivdrang gefällt dir selbst als ehemaliger Defensivmann?
Ja klar, das ist natürlich als Fußballfan viel attraktiver anzuschauen, wie jetzt zum Beispiel die Engländer, die einen anderen Ansatz haben. Ich tue das nicht einmal bewerten, aber wenn man sich die Vorrunde anschaut oder auch zum Teil die K.O.-Spiele, also da war schon zum Teil schwere Kosten mit dabei, aber sie haben aufgrund ihrer Qualität sich dann trotzdem durchgesetzt, sind bis ins Finale gekommen und ja, in der letzten Minute hatten sie nochmal die Riesenmöglichkeit zum Ausgleich und mit dem Dreierkopfball, genau, und wenn da vielleicht der Ausgleich erzielt, man weiß nicht, wie es ausgeht und nichtsdestotrotz haben die Spanier dieses Spiel verdient gewonnen.
Du hast in deiner Karriere in Liverpool und in Blackburn gespielt, also auf der Insel, war so dein Herz gestern mehr im Schlag der Engländer?
Ich habe ja die Engländer vor dem Turnier eben als absoluten oder einer der Top-Favoriten genannt und musste dann 3 wirklich ganz gruselige Gruppenspiele mir anschauen, wo ich wirklich gezweifelt habe. Hey Markus, bist du so blind? Also so, das war ja wirklich Anti-Fußball, was sie gezeigt haben. Und trotzdem siehst du einfach diese individuelle Qualität und ich hatte so das Gefühl, mit jedem Spiel danach, klar, mit dem Quäntchen Glück, was du in so einem Turnier eben auch brauchst, dass du dann in der letzten Minute, ich glaube, gegen die Slowakei warst, mit dem Fallrückzieher von Bellingham in die Verlängerung kommst. Eigentlich waren sie ja da schon draußen. Dann drehen sie das Spiel und ich hatte trotzdem so das Gefühl, je länger das Turnier geht, desto besser kommen sie in Schwung. Und deswegen hat es mich nicht wirklich überrascht und trotzdem hat es mich gefreut für die Spanier, weil sie einfach den besten Fußball gespielt haben. Und ich finde es dann immer schade, wenn du dann bis dahin, bis zum Finale so ein traumhaftes Turnier spielst und auf einmal ist halt eine Mannschaft, die dann vielleicht durchs Elfmeterschießen gewinnt. Das wäre einfach in meinen Augen nicht gerecht gewesen, auch wenn ich den Engländern es auch gegönnt hätte. Gerade Gareth Southgate hätte ich es wahnsinnig gegönnt, der damals 96 der Pechvogel war und den entscheidenden Elfmeter verschossen hat und nichtsdestotrotz hochverdient, dass Spanien gewonnen hat.
Bist du über die EM auch vielleicht so ein Freund der spanischen Bubi-Zange geworden, Lamine Yamal und Nico Williams?
Ja, die machen schon Spaß, die zwei. Ja. Vor allem, es ist ja nicht normal, dass ein 16-Jähriger auf diesem Niveau so performt. Also das habe ich so auch noch nie gesehen. Also wenn ich überlege, wo ich 16 war, da habe ich gefühlt noch mit Puppen gespielt. Und der performt so dermaßen und ist ein ganz wichtiger Bestandteil, dass sie im Europameister geworden sind. Also auch gestern wieder. Man hat so gedacht, okay, erste Halbzeit, der Luke Shaw hat ihnen da gut im Griff, aber dann war er doch wieder beteiligt beim 1-0 und zeigt diese Wichtigkeit und Williams eben auch mit den jungen Jahren so eine konstant gute Leistung abzurufen, das ist schon außergewöhnlich und ist auch zu Recht dann eben auch zum Spieler des Spiels gekürt worden. Also da haben die Spanier schon was Tolles hingestellt, muss man sagen.
Lamine Yamal hat ja auch dann gleich doppelten Grund zum Feiern gehabt. Samstag 17 geworden, satte 17 und dann jetzt noch Europameister. Ich habe mich ja gefragt, das kannst eigentlich ja nur du beantworten dann, wie feiert man so einen Europameistertitel?
Ja, da ist ja jeder anders. Ich glaube, dass der Jamil nicht zu viel Alkohol bekommen hat, weil er noch nicht volljährig ist. Bei uns war es damals so, dass wir natürlich im Hotel dann versucht haben, richtig gut zu feiern, bis das Hotel dann irgendwann entschieden hat, so, jetzt mögen wir nicht mehr. Die Bar wird zugesperrt. Dann sind wir alle auf die Zimmer gegangen, haben die Minibar ausgeräumt, haben alle Sachen wieder mit nach unten gebracht und haben dann weiter gefeiert. Also ich muss sagen, die Feier war nicht so spektakulär, wie viele glauben. Also da hatte ich schon bessere mit Bayern München oder Liverpool oder mit dem VfB Stuttgart. Das war jetzt nicht der Brüller, aber da geht's eher darum, dass du wirklich was Außergewöhnliches für dein Land geschaffen hast.
Und weil du dich wahrscheinlich so ein paar Wochen halt geopfert hast und verzichtet hast auch auf.
Ja, das ist ja in dem Beruf ja allgemein so. Genau. Du musst das Profi sein, das heißt ja auch auf viel zu verzichten. Und wenn man dann eben auch einen Grund hat, dann auch Gas geben, ja, dann muss man das eben auch genießen.
Welches EM-Zeugnis stellen wir jetzt der deutschen Mannschaft aus? In der Vorrunde Gruppensieger, dann gegen Dänemark gewonnen und das Aus kam gegen Spanien im Viertelfinale. Welche Schulnote würdest du dem DFB-Team geben?
Eine 3.
Eine 3?
Ja.
Mit Tendenz nach oben?
Man muss es ja anders betrachten. Also wenn man die Emotion mal rausnimmt und das rein faktisch anschaut, du gewinnst 5-1 gegen Schottland, das war die schwächste Mannschaft im Turnier, aber musst du erstmal 5-1 besiegen. Gegen Ungarn war schon so, oh la la, also da haben wir schon viel zu viel zugelassen und trotzdem das Spiel dann für uns entschieden. Gegen die Schweiz hatten wir nur Glück. Also wenn die Schweizer da, wenn der Ruben Vargas seine Zehennägel schneidet, dann ist er nicht im Abseits, dann fällt es 2-0 und dann ist das Spiel wahrscheinlich vorbei. Hast du Glück, dass du einen Unentschieden erreichst? Gegen Dänemark auch. Auch da wieder Zehennägel schneiden vor dem Spiel ist extrem wichtig mittlerweile. Wenn da das 1-0 fällt, weiß ich auch nicht, wie wir darauf reagieren, weil der Druck natürlich dann immens groß wird. Und gegen die Spanier bis zum ersten Tor haben wir uns auch extrem schwer getan. Haben uns ja so gut wie nichts erarbeiten können. Und dann mit dem 1-0 haben sie irgendwie die Fesseln fallen lassen und haben dann wirklich toll dagegen gehalten, haben Spanien wirklich an den Rand der Niederlage gebracht. Das waren dann wirklich tolle Minuten, wo sie dann hatten. Aber was dann für mich viel wichtiger war, wenn man jetzt die Emotionen mit dazu nimmt, da haben sie mich wieder gecatcht. Ich habe jetzt wirklich ein paar Jahre hinter mir, wo ich mir die Nationalmannschaft so gut wie nicht mehr angeschaut habe, weil mich das völlig gelangweilt hat. Und das haben sie wieder geschafft, dass ich das Gefühl hatte, da ist eine Mannschaft auf dem Platz, die alles dafür tut, um zu gewinnen. Und das hat mir Freude bereitet. Ja. Aber rein sportlich gesehen ist es eine 3, aber eben auch nicht mehr.
Man kann sich ja es gibt ja immer zwei verschiedene Lesarten. Man kann sagen, okay, Deutschland ist die einzige Mannschaft, die innerhalb von 90 Minuten nicht gegen Spanien verloren hat. Man kann aber auch sagen, Deutschland hat nie gegen eine große Mannschaft gespielt, bis dann Spanien kam und dann kam das aus. Also du bist eher so, da muss noch mehr kommen für die Zukunft?
Ja, wenn du einen Titel gewinnen willst, muss mehr kommen, musst du effizienter werden. Das war ein großes Problem der deutschen Mannschaft, gerade gegen Spanien. Du hast viel, dann zum Schluss eben zwei, drei hochkarätige Möglichkeiten, wo du eben nicht machst. Und das wird dann bestraft, ja. Und da musst du effizienter werden. Für die Art und Weise muss man erstmal ein Kompliment machen an Julian Nagelsmann. Wenn man überlegt, die Mannschaft kam ja mehr oder weniger im März zusammen. Ja, da gab's den großen Schnitt. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, okay, da entsteht jetzt was. Jetzt ist es eben wichtig, dass man daran weiter fortführt, ja, dass man da dran bleibt, dass man es eben auch immer wieder schafft, eben auch junge Talente mit einzubauen, weil wir haben Talente, wir müssen nur den Mut haben, sie eben auch laufen zu lassen. Das, was die Spanier uns ja in einer Brillanz vormachen, kein deutscher Verein, keine Nationalmannschaft würde sich trauen, einen 16-Jährigen auf den Platz zu stellen, weil er besser ist wie andere. Wir hätten dann tausende von Ausreden, ihn laufen zu lassen, die Spanier machen es, ihn zu schützen und was der Teufel, was da noch alles aufkommen würde. Und da müssen wir dranbleiben, weil wir haben Talente, wir müssen nur den Mut einfach haben, sie eben auch zu bringen. Und dann wird es mit Sicherheit auch für die Weltmeisterschaft dann 2026, werden wir eine gute Mannschaft haben. Ob es dann da schon reicht für den ganz großen Wurf, habe ich zwar jetzt im Moment noch ein bisschen, fehlt mir noch ein bisschen die Vorstellungskraft, aber wir sind wieder auf einem guten Weg, weil sich der Fan auch wieder mit der Mannschaft identifiziert.
Die Emotionen hast du eben schon angesprochen. Die Trainertränen von Julian Nagelsmann in der Öffentlichkeit gab schon so ein leichtes Schluchzen gleich nach Spielende gegen die Spanier und einen Tag später dann, als das Quartier sauber gemacht wurde, dann auch nochmal. War dir das zu viel oder sagst du, finde ich völlig in Ordnung?
Ja gut, jeder ist anders. Also mir persönlich war es zu viel. Also wenn ich weinen muss nach dem Viertelfinale aus, weiß nicht, nach dem Finale kann ich es nachvollziehen, ja, aber beim Viertelfinale aus und ja, weil wir alle uns so gern hatten in diesen 6 Wochen, da bin ich vielleicht ein Holzklotz, ein bayerischer Holzklotz. Mir war das ein bisschen too much, aber du, jeder ist, wie er ist. Und wenn das ehrlich ist, dann ist das absolut in Ordnung. Aber ich persönlich fand es ein bisschen übertrieben.
Großlos geht die deutsche Fußballnationalmannschaft auf jeden Fall in die nächste Zeit. Toni Kroos hat seine Karriere beendet. Ganz frisch jetzt auch die Bestätigung von Thomas Müller. Heute Vormittag, auch er wird nicht mehr zur Verfügung stehen. Markus Babbel ist weiter zu Gast in SWR1 Leute. 51-facher Nationalspieler. Ich hoffe, ich habe keinen Einsatz vergessen. Aber wir haben immer noch so ein paar Kandidaten. İlkay Gündoğan, Manuel Neuer, die ihre DFB-Zukunft offen gelassen haben. Wie schätzt du es ein? Machen die weiter oder nicht?
Also erstmal zwei große Legenden des deutschen Fußballs hören auf, was nachvollziehbar ist. Jetzt ist eben die spannende Frage, wir waren ja, glaube ich, mit die älteste Mannschaft, wenn nicht sogar die älteste in dem Turnier. Also du wirst was machen müssen. Ja. Jetzt ist eben die Frage, wie besprichst du es als Trainer mit den Spielern? Wer sind die Nachfolger? Da sind natürlich, wie ich vorher schon erwähnt habe, ich finde, da sind ein paar spannende Jungs dabei, die eben jetzt nicht dabei waren oder dabei waren, aber nicht mit vielen Einsätzen zeigen konnten, was sie eigentlich drauf haben. Und das wird jetzt spannende Wochen für Julian Nagelsmann, für die Spieler. Wie entscheide ich mich? Manuel Neuer, brauchen wir nicht drüber diskutieren, ist natürlich auch eine lebende Legende. Die Frage ist er in 2 Jahren immer noch in der Lage, auf diesem Niveau zu halten? Ich traue es ihm zu. Auf der anderen Seite ist auch die legitim, wenn der Bundestrainer drüber nachdenkt, ob zu sagen, okay, vielleicht baue ich jetzt mir einen anderen oder einen neuen Nationaltorhüter auf.
Wärst du gern Marc-André ter Stegen?
Ja, aber da reden wir ja auch schon, der ist ja auch schon wieder über 30. Also von daher.
Das ist auch nicht der Nachwuchs.
Das wäre natürlich ganz bitter für ihn, wenn jetzt auf einmal ein, vielleicht, ich nenne jetzt einfach mal einen Namen, Alex Nübel, das Vertrauen bekommt, weil man sagt, okay, der hat noch ein bisschen Luft nach oben, da sind noch ein paar Jahre zu gehen, bis er vielleicht aufhört. Also das wäre natürlich ganz bitter für André.
Also wir haben auf der jüngeren Seite an Spielern Jamal Musiala, Florian Wirtz, bin ich ehrlich gesagt ein großer Freund von, wie der so aufspielt. Werden das so die Stützen des zukünftigen Nationalteams?
Ja, müssen sie. Sie müssen sie, weil sie sind außergewöhnlich. Sie sind für ihr Alter eben extrem weit und sind nahe dran an der Weltklasse. Ja. Dieses Turnier war auch für die beiden sehr, sehr wichtig, um diese Erfahrungen eben auch zu sammeln und mitzunehmen, um auch so ein Aus zu verarbeiten, um es ja auch als Ansporn zu sehen für das nächste Turnier, dann eben es noch besser dann eben auch zu machen. Und trotzdem musst du immer wieder es versuchen und auch schaffen, eben die jungen oder jüngere Talente, die einfach Qualität mit sich bringen, eben auch einzubauen und auch den Mut zu haben, sie laufen zu lassen. Das, was ich vorher schon erwähnt habe, auch wenn einer mal mit 16 eben so weit ist wie Jamal, wo man sagt, weiß nicht, ob wir auf die Idee gekommen wären, ihn reinzuschmeißen, ob wir den Mut gehabt hätten, ihn spielen zu lassen. Und man sieht, er war maßgeblich beteiligt, mit Spanien Europameister zu werden. Also es war kein Mitläufer, sondern er hat seinen Stempel aufgedrückt. Und so müssen jetzt eben auch die jungen Talente bei uns die Chance sehen, ey, ich muss Gas geben, ich muss so performen, dass der Bundestrainer auf mich aufmerksam wird. Weil, wie gesagt, wir haben Talente und wichtig ist, dass sie jetzt dann eben aber auch die Möglichkeit haben, zu performen.
Mir fällt gerade ein, Youssoufa Moukoko, der Dortmunder, der relativ früh zwar sein Bundesliga-Debüt gegeben hat, aber so bei der Nationalmannschaft, da durfte er mal so dran schnuppern. Aber das wäre natürlich jetzt für ihn auch dann mal eine Möglichkeit gewesen, bei einem Turnier dabei zu sein, sich anzunähern. Wenn du Einsatzzeiten bekommst, dann super. Alexander Pavlovic wird gerne genannt. Ein Mann, der bei den Bayern 19 Bundesliga-Einsätze hat, wo ich denke, okay, das geht alles sehr schnell oder kann sehr schnell gehen. Siehst du ihn als Toni Kroos-Nachfolger?
Er bringt natürlich wahnsinnig viel Talent mit und die Zeiten sind ja vorbei, wie früher, dass du da 2,5 Jahre, 3 Jahre auf allerhöchstem Niveau hast spielen müssen, dass du vielleicht mal nominiert worden bist für die Nationalmannschaft. Es ist einfach schnelllebiger alles und der Junge hat ein großes Talent und er hat es genutzt, dass aus einer Bayern-Schwäche, sage ich jetzt einfach mal. Du hast versucht, Palinha zu bekommen, hast du nicht bekommen. Dann wusstest du nicht so richtig, wer füllt diese Position richtig aus. Na, Joe Kimmich gefällt mir eigentlich auf dieser Position nicht so richtig. Und irgendwann, es war in Dortmund, ist er eingewechselt worden. Ich habe den gesehen und dachte, alter Falter, was ist das denn? Der macht mal richtig guten Eindruck. Und dann hat sich der eben gezeigt, du musst halt dann auch performen. Du musst dann eben auch mental in der Lage zu sein, eben dann auch deine bestmögliche Leistung abzurufen rufen. Das hat er getan und leider ein Tick zu oft jetzt eben auch krank gewesen oder verletzt gewesen in sehr ungünstigen Zeitpunkten. Das muss er noch lernen, da einfach stabiler zu bleiben. Aber dann ist es natürlich ein Spieler, der ja, großes Potenzial hat. Ein Toni Kroos wirst du nie 1:1 ersetzen können. Das war ein außergewöhnlicher Spieler, es war ein Weltklasse-Spieler. Aber dann musst du halt vielleicht auch ein bisschen anders spielen und dann kannst du diese Position natürlich auch anders begleiten.
Markus, ganz kurz, Julian Nagelsmann ruft dich an und du kannst zwei Namen nennen, die er in Zukunft noch für die Nationalmannschaft dazu holen soll. Wer wär's?
Ah, da gibt's mehrere. Also Angelo Stiller war ja schon bitter, dass er jetzt nicht dabei war. VfB, hat ja großartige Leistung gebracht. Auch Maximilian Bayer hat für mich eine tolle Saison gespielt. Auch in der kurzen Zeit, als er reinkam, hat er für mich total überzeugt, hat das Spiel belebt, hat viel dafür getan, dass da in der Schweizer Hintermannschaft etwas turbulenter wurde. Und das sind dann so Typen, wo ich sage, würde ich gerne sehen.
Der frühere Fußballtitelsammler Markus Babbel weiter zu Gast in SWR 1 Leute, Europameister. Deutscher Meister, DFB-Pokalsieger, UEFA-Cup-Sieger, englischer Pokal- und Liga-Pokalsieger. Und das sind längst nicht alle Titel, bis hin zum B-Juniorenmeister, glaube ich.
Der war wichtig.
Da begann die Karriere. Wurde zu deiner Zeit nur Fußball gespielt oder hattet ihr auch so einen gesellschaftlichen Auftrag?
Nein, also einen gesellschaftlichen Auftrag in dem Sinn jetzt nicht. Man versucht da natürlich schon auch Vorbild zu sein für Kinder, für Jugendliche. Aber bei uns war natürlich schon das Spiel im Mittelpunkt gestanden.
Wie hast du versucht, also musstest du dich manchmal ermahnen, Vorbild zu sein? Dass du dachtest, okay, jetzt muss ich gerade aufpassen, das gucken alle auf mich?
Ja, natürlich gibt es Situationen, wo man sich dann vielleicht auch ein bisschen blöd vorkommt, wenn man zwischendurch halt auch mal ein bayerisches isotonisches Getränk, Kaltgetränk zu sich nimmt. Okay. Und dann steht halt ein kleiner Junge daneben und meint, das ist vielleicht normal für einen Profi. Nein, es ist es eben nicht. Und da muss man sich dann schon auch, das Profi sein heißt eben auch zu verzichten. Du kannst halt nicht alles so machen wie vielleicht ein Gleichaltriger, der eben nicht Profifußball spielt oder eine andere Profisportart macht. Aber dafür wirst du ja auch entschädigt. Es ist ja nicht so, dass du das umsonst machst, sondern dementsprechend wirst du ja auch fürstlich dafür vergeltet und dementsprechend gehört es eben auch mit zu diesem Berufsbild mit dazu.
Aber dich hat man maximal früher auf der Straße angesprochen und hat gesagt, wieso hast du den durchgelassen, warum habt ihr da nicht gewonnen? Mittlerweile ist er feuerfrei im Netz.
Das haben die wenigsten gemacht, weil es traut sich ja keiner. Es traut sich ja keiner, okay, einem ins Gesicht zu sagen, hey, was hast du denn da für einen Blödsinn gespielt? Wie schlecht bist du denn eigentlich? Das ist natürlich wesentlich schwieriger für die heutige Generation, weil die kriegen natürlich einen Social-Media-Shitstorm vom Allerfeinsten und das ist das, was ich ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen kann, wie man so drauf sein kann, bei aller Emotion. Man kann sich ja ärgern über einen, man kann über die Mannschaft sich ärgern, aber das dann auch noch kundzutun oder in einer schriftlichen Form es jemandem mitzuteilen, also da hakt es bei mir dann irgendwann aus. Diese Logik kann ich nicht nachvollziehen. Da wundert es mich schon sehr, dass viele Spieler da eben auf Social Media sind, weil wenn ich Spieler wäre, ich würde es nicht machen.
Weil dann setzt du dich persönlichen Beleidigungen relativ schnell aus. Das ist wohl wahr. Vor der EM wurde immer so vom erhofften Sommermärchen 2.0 gesprochen. Wir hatten die Erfahrung der WM 2006 im Kopf. War das schon, fand ich, so eine Erwartungshaltung, die vielleicht eigentlich zu hoch war, unerreichbar war?
Ja, du wärst eine Kopie gewesen. Ja? Und eine Kopie ist immer schlechter wie das Original. Und 2006... Das ist einfach so entstanden. Ja. Ich hatte nicht das Gefühl, das war geplant. Man hat es gehofft, ja, aber dass dann so eine Dynamik reinkommt, so eine Begeisterungswelle, wo dann wirklich sehr, sehr lange geritten worden ist, bis zum dritten Platz dieser Weltmeisterschaft. Also das war grandios, aber es war ja einfach aus der guten Laune heraus. Die Mannschaft hat Spaß gemacht, das Wetter hat gepasst. Man hat sich einfach zusammengefunden. gefunden, um dieses Highlight dann eben auch gemeinsam zu zelebrieren. Und jetzt war anders. Ja, es war auch beeindruckend, was zum Teil die Fans da auf die Beine gestellt haben. Das war wirklich grandios und man hatte so das Gefühl, es ist so ein Battle zwischen den ganzen Nationen. Ja. Wer hat die beste Choreo oder wer tritt als die größte Gruppe auf von den Nationen? Und das hat auch Riesenspaß gemacht zuzuschauen. Aber es war für mich etwas anders wie 2006, weil das konntest du nicht toppen und das konntest du auch nicht wiederholen, sondern dieses Turnier hat seinen eigenen Charakter und seinen eigenen Charme.
Ja, wir hatten ja auch vor 2006 kein Sommermärchen bestellt, sondern wir haben uns wirklich, wie du sagst, drauf eingelassen. Und jetzt hatte ich manchmal das Gefühl, so ein bisschen organisierteren Charakter, dass du dann halt Fanmärsche hast. So, und der Fanmarsch geht um 11 Uhr los und der darf nur bis 13 Uhr dauern und dann muss die Straße wieder frei sein. Das hatte sich nicht spontan ergeben so. Und ich glaube, wir müssen auch nochmal unterscheiden zwischen den Fans auf der Straße und was ich sehr anstrengend fand. Ich glaube, ein Spiel, da wurde es auf die Spitze getrieben, Flitzer im Stadion. Gab es sie zu deiner Zeit auch schon?
Nee, also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Nein, das nervt, ja, weil ja auch da wieder, man hat die große Chance, mal in den Mittelpunkt zu rücken, ja, und dem interessiert er das Spiel nicht. Ja. Er will sich jetzt in den Vordergrund drängen und er will jetzt mal für weiß der Teufel, 10 Sekunden Ruhm haben, ja. Bekannt sein und vielleicht cool sein, weil da irgendwelche Kumpels das dann noch filmen. Aber es nervt einfach nur und du hast dann schon irgendwann auch an der Reaktion des Publikums gemerkt, das nervt nicht nur uns zwei, sondern es nervt wahnsinnig viele.
Und ich glaube, da stellt sich dann der Fan ja auch über das eigentliche Ereignis. Also du gehst ja ins Stadion, um Fußball zu gucken und nicht die Flitzer zu zählen.
Ja, das ist auch ein Kriterium, wobei man bei so einer Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft ja weniger ja die Hardcore-Fans, die man aus der Bundesliga-Kurve kennt, im Stadion hat, sondern das ist ja eher so ein Fußballtourismus. Man hat mal die Möglichkeit, bei so einem Event mit dabei zu sein und das nimmt man gerne in Kauf und wenn man sich zum Teil die Ticketspreise da anschaut, da wird's ja einem schwindelig und da ist ja dann der Hardcore-Fan, sag ich mal, ist er da mehr oder weniger raus, sondern da ist dieser Event-Fan da, der dann sagt, okay, Bundesliga kann ich jetzt nicht ganz so viel anfangen, da Woche für Woche ins Stadion zu gehen, aber bei so einem Turnier bin ich mal gerne mit dabei und dadurch merkst du, ist eine andere Atmosphäre auch im Stadion.
So, neuer Ansatz in Sachen EM-Analyse in SWR1 Leute mit Ex-Profi und Trainer Markus Babbel. Lag's an der Musik bei der deutschen Mannschaft?
Ja, ich weiß nicht, ob Sie meinen Musiktipp verinnerlicht haben. Don't Stop Believin' von Journey. Die Jungs haben meistens einen anderen Musikgeschmack. Der Rock und Metal wird wahrscheinlich nicht so hoch stehen im Kurs und dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass es an der Musik lag.
Also man muss sagen, du bist, was die Musik angeht, Rocker. Wir hatten mit Major Tom einen Song, der durchs Stadion ging, einen Astronaut, der den Kontakt zur Erde verliert, also jetzt auch kein total positiver und lebensbejahender Song. Und es gab von Rapper Contra K, Erfolg ist kein Glück, den Song hat, glaube ich, Julian Nagelsmann mit reingebracht. Ist das Musik, die so auf deiner Playlist auch auftaucht?
Also Major Tom vor dem Turnier ja, jetzt mittlerweile nervt er. Ich fand Neue Deutsche Welle eigentlich auch mal ganz cool, aber mittlerweile habe ich mich da echt satt gehört von dem Song und das Schöne ist ja an der Musik, es gibt ja nicht diese eine Wahrheit und dieser eine Geschmack, den jeder hören oder jeder haben sollte, sondern es ist so vielfältig und wenn es die Jungs eben in diese Richtung zieht, dann ist es absolut in Ordnung. Für mich wäre es jetzt nichts gewesen, also ich hätte mich jetzt dadurch nicht gepusht gefühlt, sondern eher hätte ich was versuchen müssen, was anderes zu hören, weil da wären mir die Füße eingeschlafen, aber wie gesagt, jeder ist anders und die Generation ist ja doch eher dann so beim Hip-Hop und Rap und weniger beim harten Gitarrenriff.
Spielte 96 bei der Europameisterschaft, die ihr erfolgreich zu Ende gebracht habt, Musik eine Rolle?
Ja, also gerade auf den Weg zurück ins Hotel nach den Spielen haben wir dann doch immer sehr ausgelassen feiern können, weil wir immer weitergekommen sind und dementsprechend gab es halt dann die Klassiker, ja, Neue Deutsche Welle, Spider-Murphy-Gang, genau solche Sachen sind dann eben auch gespielt worden, wo jeder mitgrölen kann und das haben wir dann schon immer sehr laut und sehr schief gemacht.
Es gab aber ja auch Matthias Sammer in der Mannschaft, der glaube ich großer Fan von Nicole war. Ein bisschen Frieden lief nicht.
Wenn man das gehört, gehört hätten, hätte er hinter dem Bus herlaufen müssen, dann hätte man rausgeschmissen. Nee, der hat sich dann auch untergeordnet, so wie ich jetzt sage, das wäre jetzt nicht meins gewesen, so sagt er halt auch wahrscheinlich auch, das war jetzt nicht meins, aber wenn es der Gruppe gut tut, dann machen wir das halt.
Gab es einen Kabinen-DJ, so wie heutzutage?
Also so einen richtigen DJ hat man eigentlich nicht. Ich weiß gar nicht, wer dafür zuständig war, ob es der Jürgen Klinsmann war oder jemand anders. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern.
Und es war ja auch insofern eine andere Zeit. Du siehst ja heutzutage, wenn die Mannschaft im Stadion ankommt, die Jungs aus dem Bus aussteigen, die dicksten Kopfhörer, die du für Geld kaufen kannst, auf dem Kopf. War bei euch auch anders?
Das war definitiv anders, ja. Bei uns konntest du eine Stecknadel fallen hören in der Kabine, so ruhig war es da. Und wenn einer gewagt hätte, mal eine Musik anzumachen, dann hätte Oliver Kahn persönlich aus dem Stadion geschmissen. Also das war ganz andere Zeit. Ich bin das erste Mal damit konfrontiert worden, dann in England. Als ich nach Liverpool kam, war dann so die riesen Musikbox da in der Kabine gestanden. Und dann lief halt vorm Spiel die Musik. Und das war erstmal völligst irritierend für mich, weil ich es eben gewohnt war, eine totale Ruhe zu haben und mich auf das Spiel zu fokussieren und in so einen Tunnel zu kommen. Und am Anfang war das eher irritierend für mich und ein bisschen kontraproduktiv. Und mit der Zeit habe ich mich dann daran gewöhnt und fand es dann zum Schluss ehrlich gesagt auch ganz cool.
Wie tolerant musstest du als Trainer später sein, dass du das bei deiner Mannschaft irgendwie zulässt oder hast du es nicht zugelassen?
Doch, die durften es natürlich machen. Und das Gute ist als Trainer, man kann ja rausgehen. Also man muss ja nicht permanent in der Kabine bleiben. Ich bin dann einfach rausgegangen.
Wenn wir beim Thema Musik bleiben, würde ich sagen, singen ist jetzt nicht so deins.
Ich bin in der Beziehung sehr unmusikalisch. Also ich kann kein Instrument und meine Frau meint zwar, ich hätte ein bisschen Talent im Singen.
Oh nein, okay. Da habe ich mich jetzt mit deiner Frau angelegt. Ich habe halt nur als Beweis dafür die Meisterfeier mit dem VfB Stuttgart 2007. You'll Never Walk Alone hast du runtergeschmettert. Das war nicht in jedem Ton richtig sauber.
Ja, gut, mit 2 Promille wird's dann auch nicht mehr ganz so einfach, die Töne richtig zu treffen. Also ich hatte größte Mühe, wobei ich fand mich schon stark, weil ich glaube, ich war lauter ohne Mikrofon wie Jochen Schneider, unser damaliger Sportdirektor, mit Mikrofon. Also von daher habe ich das Battle, glaube ich, für mich gewonnen.
Und du warst sehr mutig, wie ich fand, so eine Leistung da abzuliefern. Das stimmt schon. Musikalisch interessierst du dich sehr vielfältig. Sind wir hier auch durch den Musikplan durchgegangen, so die richtigen Geschrammelnummern hatten wir jetzt nicht dabei. Die gibt es dann tatsächlich bei dir freitags immer. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber ein Instrument spielst du nicht?
Nein, es hat sich nie ergeben. Auch das Interesse war von meiner Seite aus nie da. Ich höre Musik wahnsinnig gern an. Bin da auch relativ breit aufgestellt. Also ich bin jetzt nicht nur, dass ich Rockmusik oder Metal mir anhöre. Ich liebe die 80er. Es gibt viele tolle Interpreten. Aber das Instrument hat mich nie gejuckt. Also ich höre einfach gerne.
Und man muss auch sagen, es ist heute dann nicht nur Markus Babbel zu Gast, sondern damit auch DJ Bavaria. Ich kann dich buchen?
Ja, du kannst mich buchen, ja.
Also, was bekomme ich dann?
Du kriegst entweder, wenn du Lust auf 80er hast, die kann ich dir bedienen. Ja. Und wenn du halt Rock und Metal cool findest, das kann ich dir auch bedienen. Da habe ich sogar noch mehr Spaß, gerade was den Rockbereich anbetrifft. Und halt so Metal-Klassiker. Also ich bin jetzt nicht derjenige, wo alle Metal-Songs da auf seiner Festplatte hat, und weil mir die zum Teil dann auch zu hart sind. Und ja. Die geben mir dann eben auch nicht so viel. Aber so im Rock bin ich ganz gut aufgestellt. Und wenn da einer eine schöne Party haben will, dann kann er mich buchen.
Wie viel Spaß macht dir das?
Riesenspaß. Ja, es ist der Name entstand wirklich hier in Stuttgart bei meinem Freund Winnie Klenk, der das Abseits hat, das Modegeschäft Abseits. Mhm. Der wollte mich damals buchen und dass ich in seinem Laden auflege. Und dann musste ich überraschenderweise doch mit nach Borussia Mönchengladbach. Also ich war davor nicht im Kader und da hat mich dann der Trainer dann wieder mitgenommen und er hatte schon die Flyer gedruckt und hat gesagt, was nimm mal für einen Namen? Du bist Bayer, du bist der DJ Bavaria. Und so kam das Ganze. Aber ich würde ja jedem DJ Unrecht tun. Also ich kann den Regler hochschieben, ich kann den Regler runterschieben, aber also zum DJ sein gehört schon eigentlich einiges mehr und nichtsdestotrotz macht es mir Riesenfreude.
Aber du kannst eine Partygruppe sozusagen bewegen, in Bewegung bringen.
Ja, das kann ich. Das könnte ich hinkriegen. Ja. Es kommt natürlich immer auf die Gäste auch an. Die Gäste sind natürlich auch wichtig, dass sie dann dran Spaß dran finden und vor allen Dingen, wenn sie dann ein bisschen mitmachen, dann animieren sie ja wieder die anderen. Und dann geht's halt richtig ab.
Bei Instagram bist du auch aktiv mit deinem Music Friday. Wie ich schon finde, legendär. Immer in einem anderen Trikot wird immer ein anderer, meistens Rocksong. Ich glaube, letztens war auch mal irgendwas ganz Gruseliges dabei, weil du einen Gast, glaube ich, hattest, der eher auf Schlager stand, wenn ich es noch richtig
weiß. Das kann gut passieren, ja.
Ist das nur ein Spaß oder steckt da mehr dahinter?
Reiner Spaß. Also wenn mir mal einer erzählte, dass ich auf Instagram bin, hätte ich gesagt, du hast einen Vollschuss. Das mache ich in 100 Jahren nicht. Aber Corona, auch damals in Australien war Corona ein großes Thema. Die waren ja noch strikter wie wir. Also meine australischen Freunde konnte ich nicht mehr sehen. Und wir hatten ja immer, wenn wir uns getroffen haben, die Musikbox auf den Tisch gestellt und haben uns gegenseitig die Lieder vorgespielt und wir mussten sie erraten. Und dann konnte ich meinem Freund Pat es eben nicht mehr vorspielen. Und dann haben wir uns überlegt, okay, dann machen wir es über Instagram. Ja. Dann schicken wir uns halt hin und her den Musiktipp. Was ich nicht bedachte ist...
Dass es jeder andere auch sehen kann.
Genau. Ich dachte, ich schicke es an Pat und er sieht das Ganze. Und als dann die ersten Reaktionen kamen, denke ich, was ist denn jetzt los? Ich habe das gar nicht kapiert. Und ja, und mittlerweile sind wir so eine coole Community, die da Spaß und Freude dran hat und dass sich mittlerweile auch Bands bei mir melden und ob ich sie nicht spielen könnte. Und das macht natürlich dann Riesenfreude, wenn du so Gruppen, die jetzt nicht so bekannt sind, dann eben auch helfen kannst, ein bisschen an Reichweite zu gewinnen und wirklich tolle Bekanntschaften dadurch auch kennengelernt, die sich wahnsinnig freuen, dass du sie spielst, die obwohl man sie nicht kennt, so eine gewisse Freundschaft da auch entsteht und dementsprechend habe ich natürlich da Riesenfreude und mache das. Und mit den Trikots, das war die Idee meiner Frau, die hat doch gesagt, na, zieh doch irgendwann mal ein Trikot an. Du hast doch so viele, kannst doch die ja noch nebenbei zeigen. Und jetzt hast du so die Hälfte, findet die Trikots cool.
Ja.
Und die andere Hälfte findet die Musik cool. Und dann gibt's ja die, wo mir dann besonders viel Spaß machen, die Hater, die mir dann...
die jedes Mal gegrüßt werden.
Die werden immer gegrüßt und vor allem, die kriegen auch immer eine Antwort von mir, wenn sie mich wieder herbeleidigen. Und das macht Riesenfreude, weil ich nicht auf das Niveau natürlich gehe, sondern ein bisschen ironischerweise dann zurückschreibe. Und da habe ich Riesenspaß dran.
Das Ganze präsentierst du im bayerischen Englisch. Dein Englischlehrer hat er sich auch schon mal gemeldet.
Der wäre begeistert, wenn er mich jetzt so sehen könnte, weil ich konnte ja, bevor ich nach England kam, kein Wort Englisch. Ich habe es zwar in der Schule gehabt, aber durch das, dass ich Legastheniker bin, tue ich mich wahnsinnig schwer mit Sprachen. Ich hatte auch in Deutsch ein Riesenproblem in der Schule und dementsprechend war natürlich Englisch eine Vollkatastrophe. Und dann kommst du noch nach Liverpool, das sind ja die Niederbayern in England, also die sprechen ja auch einen brutalen Dialekt und also es war so ein Mischmasch und ich verhungere nicht, ich verdurste nicht und mehr brauche ich ehrlich gesagt auch nicht und es macht einfach Laune und mit meinem, wie gesagt, australischen Freund Pat konnte ich mich immer wunderbar austauschen und vor allem mit jedem Kaltgetränk mehr wurde mein Englisch immer flüssiger und fließender, also von daher passt das alles.
Nach seiner Zeit als Profi war SWR1 Leutegast Markus Babbel gleich Trainer beim VfB Stuttgart, erst Assistent, dann Chef. Das Ganze ging bis Dezember 2009. Eine tolle Saison hat der VfB zuletzt hingelegt mit der Vizemeisterschaft, dann allerdings auch so ein paar Abgänge jetzt hinnehmen müssen. Die Champions League kommt neu dazu. Was traust du den Stuttgartern so in der kommenden Saison zu?
Ach, mir ist nicht bange, dass es natürlich nicht ähnlich gut wird wie in der vergangenen Saison. Das glaube ich, versteht sich von selbst. Dafür haben sie doch zu schmerzhafte Abgänge zu verzeichnen. Aber sie sind wieder gefestigt. Ja. Das fängt eben mit Alex Werle an, dem Vorstandsvorsitzenden über Wohlgemuth, über Gentner. Da sind jetzt wirklich tolle Leute am Start.
Der Trainer selbst auch.
Ja, Sebastian macht einen fantastischen Job, wirklich herausragend. Und deswegen ist mir nicht bange. Sie werden, ja, ich gehe mal davon aus, zwischen 9 und 14 werden sie irgendwo finishen, aber wir würden nicht so leiden müssen wie die Jahre zuvor.
Und auch kein zweites Union Berlin.
Und kein zweites Union. Nee, dafür sind sie zu gefestigt und dafür ist auch der Fan smart enough zu wissen, das wird keine leichte Saison, aber sie werden es souverän hinbekommen und mit dem Höhepunkt natürlich Champions League, ist natürlich ein Traum.
Wo ist eigentlich dein Hoffenheim-Tattoo?
Gibt's das? Ja, klar. Ich habe alle Vereine drauf.
Gut, ich dachte, das würde noch fehlen oder sowas. Okay, du hast von jedem Club eins auf deinem Körper. Die Hoffenheimer hast du auch trainiert. Die sind letzte Saison Platz 7 ins Ziel gekommen, spielen Europa League. Was passiert bei denen so? Was tippst du?
Ich werd aus dem Verein nicht so richtig schlau. Alex Rosen stellt für mich immer eine Top-Mannschaft zusammen und ich habe immer so das Gefühl, sie bringen ihre PS nicht auf den Platz. Ja, das ist alles okay, aber ich habe immer das Gefühl, es könnte viel mehr gehen. Ja, sie haben, finde ich, eine tolle Mannschaft mit tollen jungen Spielern, aber eben auch mit gestandenen, erfahrenen Spielern. Also der Mix ist richtig gut und immer wenn ich das Gefühl habe, jetzt haben sie es kapiert, jetzt geht es in die richtige Richtung, dann kriegen sie wieder eine auf den Deckel. Also so richtig schlau werde ich aus dem Verein nicht, weil ich schon glaube, dass in dieser Mannschaft, in diesem Verein einfach mehr Potenzial drin steckt, um dann eben auch dauerhaft mal international dabei zu sein.
Dann haben wir noch den ersten FC Heidenheim. Letztes Jahr absoluter Liga-Neuling mit einer Trainerlegende schon fast, Frank Schmidt, sensationell auf Platz 8 gekommen. Die spielen auch international. Und da heißt es ja immer, die zweite Saison ist viel schwieriger als die erste. Wird das auch Heidenheim so treffen?
Die Gallier in der Bundesliga, ich würde es ihnen wirklich von Herzen wünschen, weil was die da leisten, ist sensationell, aber ich habe ein bisschen Bedenken. Ja. Sie haben jetzt vier ganz, ganz wichtige Stammspieler verloren.
Mit Kleindienst,
Beste, Dincic, Sessa, also wirklich tolle Spieler für sie verloren. Und ob sie das auffangen können, dann plus der Erwartungshaltung, die zwangsläufig kommt, ja, bin ich sehr gespannt, ob sie es schaffen. Ich habe ein bisschen Sorge. Es wäre natürlich extrem schade, weil Frank Schmidt macht mit Holger Sahnwald da einen herausragend guten Job und es wäre wünschenswert, weil es untypisch Fußball-Bundesliga, sage ich jetzt mal, mit einfachen Mitteln, aber das Maximale da herauszuholen, das ist wirklich toll. Aber ich habe Befürchtungen, dass es wieder eine Etage runtergeht.
Oh, okay, notiere ich gleich mal. Und wir haben noch den SC Freiburg im Land mit dem ersten Jahr dann nach Christian Streich. Was passiert da?
Das wird spannend, ja. Wobei
Julian Schuster, der
Julian,
neue Trainer,
ein fantastischer Typ. Ich habe ihn ja kennenlernen dürfen, noch zusammengespielt mit ihm. Wirklich ein blitzgescheiter Kerl. Also dem traue ich das definitiv zu. Geht wahrscheinlich auch nur in Freiburg. Wenn du nach so einer Legende kommst, ist es normalerweise zum Scheitern verurteilt. Im Julian traue ich es zu, weil der gesamte Verein, glaube ich, auch überzeugt ist, dass sie es hinbekommen und dementsprechend auch mal schwierigere Phasen aushalten. Und Freiburg ist schon auch möglich, weil sie haben letztes Jahr auch so ein bisschen unter ihren Möglichkeiten gespielt. Gerade wo es dann drum ging, haben sie die Resultate nicht mehr hinbekommen. Und ich würde es ihm wahnsinnig wünschen, da wieder anzuknüpfen und eine tolle Saison hinzubekommen, weil die Qualität dazu haben sie.
Wir gucken so ein bisschen auf die Reaktionen. Andrea Krämer-Dröge hat geschrieben, die Spanier waren eine absolute Bereicherung der EM und wie erfrischend die jungen Spieler waren, fantastisch. Das hast du ja auch schon unter Beweis gestellt oder unterstrichen, gerade Nico Williams und Lamine Yamal. Ich glaube, da sagen wir nicht zu viel, wenn wir versprechen, von denen ist noch mehr zu erwarten.
Ist noch ein bisschen was zu erwarten.
Genau, ja. Dann haben wir hier, da muss ich mich jetzt wirklich groß konzentrieren, dass ich das fehlerfrei überbringe, einen musikalischen Tipp für dich. Wolfgang Dettling aus Amt Zell hat geschrieben, musikalischer Tipp für Markus Babbel zur Weitergabe an seine Fußballkollegen, ein Choral von Johann Sebastian Bach als Kabinensong. Klassik ist es bei dir eigentlich nicht.
Ja, ist nicht so mein Ding, aber ich höre zu.
Aber hier, genau, da musst du die Einheit üben, kontrapunktisch dich einordnen, die Mittelnoten als satztechnische Holding Six beachten, Automatismen erahnen, harmonische Überraschungen voraussehen und vor allem als Satt-B-Viererkette sehr kompakt stehen. Damit könnte es etwas werden mit dem Weltmeistertitel 2026.
Ach Gott, das ist ja Weltklasse. Also ich glaube, ich werde doch noch zum Klassik-Fan. Sensationell.
Also dann ein Choral von Johann Sebastian Bach für dich. Ich kann das gerne dir gleich nochmal aufschreiben oder kopieren. Gerhard hat sich gemeldet. Er muss ein Lob loswerden an dich, Markus. Beim Thema Co-Kommentator im Fernsehen sagt er, bist du die absolute Nummer eins für ihn. Kurze, knappe Erklärungen zu Spielsituationen, das kannst nur du. Volle Konzentration gilt nur dem Spiel und nicht etwa dem, was vor 2, 4 oder 8 Jahren mal war. Bitte weiter so.
Vielen lieben Dank.
Sehr gern. Was vor 2, 4 oder 8 Jahren war, die Dinge hast du dann hier heute erzählt, weil ich dir ja auch die passenden Fragen dazu gestellt habe. Das ist dann auch in Ordnung. Paul Rudolph aus Speyer hat geschrieben, so, wer war schuld, dass wir das Finale als Deutschland bei der EM verpasst haben? Seiner Meinung nach kann es nur einen geben, nämlich Füllkrug. Hätte er nicht kurz vor Schluss den Ausgleich gegen die Schweiz erzielt, wären wir nur Zweiter in der Tabelle geworden in der Vorrunde und hätten dann das leichtere Restprogramm, wie er schreibt, gehabt. So ein Pech. Er lacht allerdings auch dahinter noch.
Ja, es ist, ist müßig jetzt darüber, wer ist schuld. Du hast ja auch die Chance gegen Spanien gehabt. Es war ja nicht so, dass du chancenlos warst. Du musst halt die Dinger machen und dann machst du halt Einstellungsfehler zu viel und das hat dann gereicht, dass Spanien weiterkommt.
Ja, und es wurde ja dann immer so gesagt, ja, die andere Hälfte vom Turnierbaum, die ist viel leichter. Finde ich so ein bisschen schwierig.
Ja, und ein bisschen despektierlich den anderen Nationen gegenüber. Ja. Also so einfach war der andere Baum eben auch nicht.
Hansi aus Seelbach hat geschrieben, hallo Markus, ich gebe dir zu 100% recht, ich bin auch kein Holzklotz, aber die aufgesetzten Tränen nach dem Viertelfinal aus, da geht es dann um Julian Nagelsmann, den Bundestrainer, und auch die knappen Spiele, womit wir dann wieder bei England wären, die waren ihm ein wenig zu viel. Ich habe mich da schon lange verabschiedet von Länderspielen, sie zu schauen, und bin eher bei der Bundesliga, da ist er Fan von Eintracht Frankfurt. Bei dir ist es ja so, dass die EM dich wieder ein bisschen näher an die Nationalmannschaft rangebracht hat, wenn ich es richtig verstanden habe.
Absolut, und ich bitte trotz alledem, bleib treu. Wir haben die Nationalmannschaft, das ist unser Flaggschiff, und wir brauchen eine gute Nationalmannschaft, und die braucht eben auch den maximalen Support. Und trotzdem, Eintracht, großartiger Verein. Ich bin ja in so einer Hochburg in Viernheim zu Hause. Da sind viele Rot-Schwarze. Also ich weiß diese Leidenschaft diesem Verein gegenüber, aber eben auch, bleibt bitte der Nationalmannschaft treu, wir brauchen sie.
Ja, und Gefühle im Fußball werden, glaube ich, immer diskutiert. Ich erinnere mich auch noch an die Diskussionen rund um Cristiano Ronaldo, der schon während des Spiels aufgrund des vergebenen Elfers geweint hat. Was ist da das richtige Maß, oder macht man es in der Kabine hinter verschlossenen Türen? Ich glaube, die Diskussion, die kann man auch unendlich lange führen. Frank Schwendemann aus Holzgerling hat geschrieben, sehr unterhaltsame Sendung mit einem Gast, der schöne Erinnerungen weckt. Babels Zeit als Spieler beim FC Bayern sind mir noch sehr gut in Erinnerung. Und dann, Zitat von dir, mein Englisch wurde nach jedem Kaltgetränk flüssiger und fließender. Herrlich, habe herzhaft gelacht, danke dafür. Dann ist die Frage, ehrlich gesagt, wo sehen wir dich denn dann demnächst? Du hast ja jetzt schon wirklich Trainerjobs bei deinen Ex-Clubs in Liverpool und in München ausgelassen. Hast du eigentlich abgesagt aus freien Stücken?
Ja, nein, auf die Idee sind sie nicht gekommen, was ich zwar nicht nachvollziehen kann, aber es ist ja, halt so. Nicht. Und dementsprechend, mir mit meinem neuen Job als Experte, das macht mir wahnsinnig viel Spaß, weil ich kann über das Spiel reden, das mir am meisten Spaß macht. Ich versuche es sehr klar und direkt eben auch zu benennen, wenn was gut war, war es gut. Wenn es eben nicht gut war, dann versuche ich es eben auch zu erklären, warum es nicht gut war. Versuche nie unter die Gürtellinie zu gehen, sondern immer sachlich die Sachen zu kritisieren oder dann positionsspezifisch, wenn es dann halt jemand ausfüllt. Es ist nicht persönlich ihm gegenüber gemeint, sondern eben die Position ist halt dementsprechend, was mir dann eben auffällt, wo nicht passt. Und das macht mir so viel Spaß und ich komme so viel rum und lerne dadurch auch wieder neue, spannende Menschen kennen, und das werde ich jetzt erstmal eine Zeit lang tun.
Danke, dass du da warst in Sachen Fußball-EM und in Sachen Musik auch. Da hast du dein Wissen auch an die Hörerinnen und Hörer gebracht, und ich wünsche dir alles Gute.
Ich sage danke und vielen Dank für die Einladung.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.